Guten Morgen, Anne.
Morgen, Maja.
Wie geht's dir, Anne?
Ja. Ich schreibe gerade Hausarbeiten endspurtmäßig und bin ein bisschen müde deswegen an diesem schönen Dienstagmorgen. Aber ansonsten ganz okay. Wie geht's dir?
Durcheinander, sehr, sehr durcheinander.
Ja.
Wir waren auch gestern und heute viel im WhatsApp-Nachrichtenaustausch, weil ich bis vor, ich schaue es genau nach, vor zweieinhalb Stunden bin ich in Berlin angekommen. Ich sollte eigentlich gestern Morgen schon in Berlin ankommen.
Ja.
Ich saß im Flieger gestern Morgen aus Athen nach Berlin. Ich war im Urlaub.
Bist du geflogen?
Ist es jetzt illegal,
das
oder?
Das ist ja untatsächlich von dir.
Tatsächlich wollte ich sogar mit der Bahn fahren.
Aber nach Griechenland ist immer schon eine Mammutaufgabe.
Ich hätte es gemacht, dann so auf 3 Tage aufgeteilt. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dann Hin- und Rückfahrt, 3 Tage. Ich
bin, so viel Urlaub hast du gar nicht.
Ich habe noch richtig viel Urlaub übrig, aber den muss ich mir dann auch nehmen. Kein Bock gehabt, mir Urlaub zu nehmen. Und vor allem, ich war eine Woche da. Das hätte sich nicht gelohnt.
Ja.
Eine Woche Reise für eine Woche Urlaub.
Aber jetzt bist du einen Tag verspätet in Berlin angekommen.
Ich saß im Flieger für 3 Stunden. Ich bin in Athen gestern Morgen eingestiegen, saß 3 Stunden im Flieger. Man denkt, ich bin dann in Berlin angekommen, aber tatsächlich ist der Flieger nie losgeflogen. Die haben uns einfach 3 Stunden sitzen lassen und meinten, wirklich alle 10 Minuten, in 5 Minuten geht's los. Der Motor ist irgendwie nicht angegangen. Es war auch so ein riesiger, riesiger Flieger mit so 3 Reihen.
Wie so ein Transatlantik-Flugzeug.
Ja, genau, so habe ich mich gefühlt. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, ich bin noch nie davor in so einem riesigen Ding geflogen.
Ja.
Und ich hatte Angst davor, ich sag's ganz ehrlich.
Yeah.
Ich dachte, das wiegt halt mehr und dann fällt's halt runter. Ja, dann der Flug wurde gecancelt. Diese 1000 Leute, die in diesem riesigen, riesigen Flieger saßen, wollten dann natürlich einen Flug nach Berlin haben. Und ich und meine Freundinnen waren nicht die einzigen, die da einen wollten. Für den Tag gab es einfach keinen Direktflug mehr. Nur so ganz seltsame Sachen mit 12 Stunden Aufenthalt in Paris und
L'amour.
Ich hätte es vielleicht sogar gemacht, aber das Problem war auch, dass wir die Nacht vorher nicht geschlafen hatten, weil die Fähre, die wir nach Athen genommen haben, keine Ahnung, 23 Uhr in Athen ankam und um 8 ging der Flieger und wir hatten keinen Bock für 4 Stunden uns ein Hostel zu nehmen. Dafür waren wir zu geizig.
Ja, nee, fair.
Ja, und dann haben wir halt am Flughafen geschlafen, also nicht geschlafen und dann wollten wir nicht auch noch in Paris 12 Stunden nicht schlafen.
Ja.
Und genau, dann mussten wir uns ein Hotel nehmen und heute Morgen fliegen. Das war alles ganz, ganz wild. Wir haben alle fast geweint, aber ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das so erwachsen geregelt haben. Wir haben da überall angerufen, haben da unsere Rechte eingefordert. Das war so peinlich, als ich da in diesem Flugzeug saß, das gecancelt wurde.
Ja.
Als gerade so die vorletzte Ansage kam und gesagt wurde, okay, wir probieren jetzt auch ein letztes Mal, den Motor zu starten. Wenn es nicht klappt, wird der Flug gecancelt. Da hat so eine deutsche Frau natürlich.
Warum immer?
Dieses war so peinlich. Und sie hat auch noch auf Deutsch gerufen, organisiert einen neuen Flieger. Und ich dachte mir, niemand aus der Crew kann Deutsch. Warum redest du Deutsch? Das ist so peinlich. Und es war Crickets danach. Niemand hat geklatscht, niemand hat ihr zugestimmt. Und das war so unangenehm. Ich habe mich wirklich richtig geschämt.
Sie war so,
Teil
das ist jetzt
Fliegers
mein Moment einfach.
Ja, sie dachte, sie hat das gemacht. Vor allem auch, sie hat so richtig aggressiv gesagt. Ich dachte mir, die können auch nichts dafür.
Das verstehe ich immer auch nicht, wenn die Leute sauer sind auf Crew.
Ja.
Junge, das ist die Crew. Weißt du, wie schlecht bezahlt die wird und wie wenig Macht die darüber hat, was jetzt hier gerade abgeht am Flughafen?
Ja, also vor allem, wenn es darum geht, dass der Motor nicht anspringt. Also dafür kann
doch
niemand was.
Weißt du was, lass mich kurz meine Zange rausholen. Ich mach das jetzt.
Ich bin übrigens auch Ingenieurin noch privat und ich mach das jetzt.
Aber mein großes Hobby ist Flugbegleitung.
Ja, also ich glaube, die machen alles gleichzeitig.
Ja.
Oder?
Ich hatte,
und fliegt das Ding auch noch. Also.
Ich verstehe es wirklich nicht. Also so, meine Eltern sind auch so ein bisschen, ich glaube, meine Mutter mehr als mein Vater, aber ich war auch lange nicht mehr mit meinem Vater in so einer Situation, deswegen keine Ahnung. Aber so ein bisschen so Karen-y oder so ein bisschen.
Oh, das war mir so peinlich.
Ja, und also mit unserer Mutter, so vor allem, wenn ich mit meinen Geschwistern und unserer Mutter unterwegs bin, sind wir manchmal so, Mama, es ist okay, Mama, lass los. Mama, oh Gott. Und dann hat man so dieses, je älter wir werden, desto mehr sind wir dann auch diese so sich entschuldigenden Gen Z-Kids, die so sind, oh, I'm so sorry for my mom, so irgendwie. Und sie ist halt wirklich so, sie fordert ein, was sie will und was sie denkt, was ihr zusteht. Und so, sie kriegt es auch, aber es fühlt sich nicht gut an. Also ich kann es nicht genießen. Ich frage mich, ob sie das kann, aber ich kann es nicht genießen.
Ich auch nicht. Und ich finde auch oft, steht den Leuten auch das zu, was sie einfordern.
Ja.
Aber in vielen Situationen denke ich mir, ist es dir gerade dieses peinliche Tamtam wert?
Ja.
Also, was hat es jetzt jemandem gebracht, dass du da jetzt schreist, organisiert einen neuen Flieger? Ja, die müssen einen neuen Flieger organisieren und die mussten uns ja auch alle die Rückflüge, die neuen zahlen.
Voll.
Aber
das ist was anderes, weil das ist ja, dann stehst du so auf dein Recht zu. Aber ja. Es geht ja um die Situation, also entweder du gehst zum Schalter und du bist halt so, verarscht mich nicht.
Ja.
Give me a flight out und so zahlt mein Hotel irgendwie, weil ich jetzt hier übernachten muss. Und ich kenne meine Rechte, so verarscht mich nicht.
Ja,
und
man muss andere, halt nicht die Leute anschreien.
Ja, das andere ist, im Flieger zu sitzen, wo du weißt, es wird, was heißt denn organisieren einen neuen Flieger? Obviously they're trying, also keine Ahnung, selbst wenn sie jetzt einen neuen Flieger organisieren, der irgendwie auch jetzt hier draußen steht, müssten wir trotzdem alle einmal raus.
Ja, also glaubt ihr, so, dass der um uns herum gebaut wird, der neue Flieger? Und vor allem, ich denke mir, so, wie heißt es, Stewardessen, glaubt ihr, die sind die Chefs von der Airline oder so?
Ja,
also,
das meint ihr. Was haben die denn jeden für eine
Flieger
Macht?
Und sagen, ja, okay, holt jetzt den Flieger CR7 da aus der Ecke. Und
den Airbus 700.
Genau das, also.
Ja, Customer Service, so, verstehe, also ich habe so viele Horror-Stories irgendwie aus Customer Service, wo es auch so nicht unbedingt immer Horror ist, weil man irgendwie so richtig so übel scheiße behandelt wird, sondern wo man sich wirklich denkt, so Gott, lass Hirn regnen. Also was ist los irgendwie mit den Menschen? Dieses Gefühl, dass sie was verpassen und dass ihnen was weggenommen wird und dass es so eine Verschwörung gibt im Customer-Service-Bereich gegen die Kundinnen, so.
Ja.
Nein, ihr seid einfach scheiße. Also, keine Ahnung.
Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, generell, also, mich juckt halt einfach wirklich wenig. Und ich denke, wenn ich da aussehen das falsche Getränk bekomme, dann.
Meine Güte, wäre ich da nicht allergisch gegen.
Ja, also, oder meistens schmeckt es halt auch.
Keine oder Ahnung, du kannst es nett zurückschicken.
Ja, manchmal habe ich auch so, keine Ahnung, wenn es gegeben wurde, habe ich es so aus Reflex, aber so, oh, ich habe eine Apfelschorle bestellt. Und dann sagen sie, oh, willst du was? Und ich sage, nee, passt schon, keine Ahnung, yeah. Orangensaft ist auch geil. Nee, nicht, ich mag keinen Orangensaft. Aber so, wenn es jetzt eine Rhabarberschorle wäre, ja, dann würde ich sagen, ja, ist auch geil, passt. Und in der Regel, keine Ahnung, die geben einem dann trotzdem noch ein Gratisgetränk. Also, ja, ihr habt einfach, wenn man es ganz nett sagt, die wollen einem ja auch nichts Böses. Es juckt die ja nicht. Die verdienen ja nicht an dieser Apfelschorle, die da absolut bezahlt wird.
Oder also im schlimmsten Fall sendest du sie zurück. Und dann, wenn die jetzt nicht offen war oder so, kann man die halt selber noch trinken.
Ja.
Ja. Customer Service. Ich bin schon froh, ich habe viele Customer Service so Jobs gearbeitet und irgendwie, ich weiß ja nicht, wo ich noch hinkomme jetzt hier in meiner Karriere, aber ich hoffe, ich muss nicht
zurück. In die Podcast-Charts.
Ja, in die Podcast-Charts sowieso. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht so noch mehr so, ja, Care-Arbeit ja, machen muss.
Ich irgendwie. Bin ja bisher drumherum gekommen in meinem Leben.
Ich finde, einmal muss man das machen.
Das sagt meine Mutter auch, weil meine Mutter hat sehr, sehr viel Gastro gearbeitet und sie erzählt mir immer schreckliche Storys daraus. Yeah. Aber ich denke mir, machst du das, um mich zu quälen oder was soll das?
Ich finde, also ich meine, keine Ahnung, ich habe das Gefühl so, it builds character.
Habe ich nicht genug?
Ja, das, also ich meine, schon, auf jeden Fall.
Okay,
pass jetzt falsch auf. Aber es ist so ein bisschen wie so, I've been in the trenches. Ich war down mit der working class. So,
achso, okay. Mal,
you know?
Ja, genau das hat meine Mutter auch gesagt. Mach ich so, okay, soll ich so jetzt Armutscosplay machen? Oder?
Nein, aber also ich meine, andererseits ist es halt natürlich gut, wenn du, es ist ja nicht so, dass was du gerade arbeitest, so übel geile.
Nee, geil bezahlt wird es jetzt nicht unbedingt.
Ebenso, also im Prinzip weißt du ja, was Ausbeutung heißt. Und man soll das ja auch niemandem wünschen, ausgebeutet zu werden. Nee. Aber ich weiß nicht, ich glaube so ein bisschen, man hat so eine Solidarität untereinander, so wenn man so weiß, firsthand, so wie es war.
Ja, vielleicht, aber ich check schon so ein bisschen, was ihr meint, aber ich denke mir, ich muss dafür jetzt nicht durch die Hölle gehen.
Du kannst relaten, du kannst
empathisieren. Nee, ich kann vielleicht nicht relaten, aber ich würde sagen, ich bin ja empathisch genug, ja, um Trinkgeld zu geben, um nett zu lächeln, um keine Extrawünsche zu machen.
Ja. Ist ja auch fair.
Ja.
Ja, ich glaube, man muss einfach nur Verständnis dafür haben.
Ja.
Und wenn man es nicht selber aufbringen kann, dann sollte man vielleicht mal eine Schicht schieben und gucken. Ja.
Ich habe auch genug Freundinnen, die Customer Service arbeiten oder gearbeitet haben. Und ich kenne da die Snaps nach der Schicht, wo man da halb verheult, komplett verschwitzt.
Ja, immer das Gleiche.
Ja.
Aber eigentlich wollten wir ein bisschen reden, was auch noch so abseits von unserem persönlichen Leben gerade in der Welt abgeht.
Ja, also ich habe sehr wenig mitbekommen, eben weil ich im Urlaub war.
Mhm.
Ich habe noch mitbekommen, als ich auf der Hinreise in Athen gelandet bin.
Ja.
Auf der Hinreise, als ich nach Athen geflogen bin, meinte ich schon in Berlin am Flughafen zu meinen Freundinnen, so ja, wenn wir ankommen, irgendwie 2 Stunden danach, kommen die ersten Hochrechnungen. Ich meine schon da, Leute, ich habe richtig Angst. Dann waren wir in Athen, haben uns, keine Ahnung, was zu essen geholt. Ja. Und dann, ich hatte es schon irgendwie vergessen gehabt, weil ich war in einer neuen Stadt. Das heißt, ich war auf einem neuen Planeten und
ja.
Es gab Landtagswahlen nicht. Dann holen wir uns dazu was zu essen und alle anderen stehen schon am Tisch und ich hole mir gerade noch was und dann ruft jemand so, oh, die Ergebnisse sind da.
Ja.
Und ich bin so, fuck. Und ich drehe mich um, ich gehe dahin und es wird vorgelesen und es war ja. So, was ich denken konnte. Ja, AfD mit irgendwie 30%. Und dann hatte ich einen richtig, richtig schlechten Tag.
Ja.
Mir ging es richtig scheiße. Ich habe auch für den Rest des Tages irgendwie nicht mehr geredet. Ich habe auch nicht erklärt, warum. Aber falls meine Freundinnen das hören, Leute, deswegen habe ich nicht mehr geredet. Ja. Das ging scheiße. Aber dann hatte ich das Glück, dass ich hatte die Woche über kein Internet quasi. Ich hatte...
Ja. Also, I know.
Ja, tatsächlich. Ich war nicht erreichbar.
Das ist sehr gut.
Das war übergeil. Ja. Genau, ich habe nichts mitbekommen. Also doch ein bisschen, aber keine Ahnung, was hast du so mitbekommen?
Ich weiß, dass wir so, ich war mit meinen Freundinnen verabredet. Wir haben uns so versucht, alle wieder zu peilen, weil Urlaub und alle sind nicht da oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, alle sind nicht da. Und das war so der Tag, wo wir uns dann abends treffen wollten und alle so ein bisschen so waren, ich weiß, wie es aussehen wird. Und honestly, ich will es nicht wissen. Und ich finde immer so lustig, wenn ich das sage, weil ich bin jetzt nicht so der krass heftigste, politisch aktivste Mensch in meinem Freundeskreis. Aber so unsere politischste Freundin, sie ist wirklich so, sie ist so, würde ich jetzt sagen, unsere kleine Stressmacherin.
Mhm.
Die kann Queen. Das einfach richtig gut. I love her, wirklich. So, dann haben wir uns halt getroffen, dann war sie halt da und ich war so, ha, Landtagswahl, so. Und sie war so, nee. Möchte ich nicht wissen.
Oha.
Möchte ich gerade wirklich nicht wissen. So, und da war ich schon so, krass. Also, so, wenn sie das nicht kann, uff.
Ja.
So, und dann war es auch uff. Weil ja. Es kam halt, wie man es erwartet hat.
Ja, irgendwie, ja, darüber hatte ich schon mal in der Folge zur EU-Wahl gesprochen. Aber ich bin jedes Mal, auch wenn die Hochrechnungen genau das sagen, was bei rauskommt, bin ich jedes Mal so nochmal erschlagen.
Ja. Wobei sie meinte, und das fand ich sehr lustig, weil ich sie nicht so gepitcht hätte als so ein krass positiver, das Glas ist halb voll Mensch ja. Irgendwie. Also ich habe mit 50% gerechnet. Ich bin ganz froh tatsächlich, dass es nur 30 sind irgendwie oder 33 oder so. Und da war ich so, ja, schon.
Ja.
Aber Bro, wenn es 50% sind, was machen wir dann? Also,
ja. Aber ich hatte auch letztens in einem Beitrag so die Formulierung gelesen, irgendwie über die 70%, die nicht die AfD gewählt haben. Und
ja.
Ich war so, okay, wow, 70% irgendwie.
Das ist dann, das klingt dann nochmal anders,
ja.
Ne? Andererseits ist halt so, ja, 70% haben nicht die AfD gewählt, aber so, was gibt's denn? Also, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ich finde halt so, das Problem ist mittlerweile nicht nur die AfD.
Nee, definitiv nicht.
Sondern so halt alle anderen,
die anderen Parteien, sind so die mitmachen. Enabler.
Ja, genau, die halt mitmachen und den Weg bereiten. Und es gab letzt ein Artikel von Hengame in der Taz, der ist gerade frisch rausgekommen, am Wochenende oder so. Und es geht so ein bisschen um die Spaltung der Linke, das ist ein anderes Thema. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass Hengame so Beispiele aufgeführt hat von PolitikerInnen außerhalb von der AfD, die halt das so mitgepusht haben, den Rechtsruck irgendwie. Genau, der Artikel heißt, packt eure Egos ein. Und dann hat Hengame einen Absatz geschrieben darüber, wie halt genau, Leute, die nicht die AfD sind, bei diesem ganzen Nachrechtsrücken mitgeholfen haben, indem Hengame die Vornamen der PolitikerInnen mit Sätzen ersetzt haben, die diese PolitikerInnen gesagt haben. Zum Beispiel, Migration ist die Mutter aller Probleme Seehofer, Friedrich, keine Tabus mehr Merz, Olaf, wir müssen jetzt im großen Stil abschieden Scholz, Christian, Asylwende Lindner, Ricarda, Abschiebung mit Bauchschmerzen Lang, Sarah, Deutschland hat keinen Platz mehr, Wagenknecht.
Weil gerade Christian Lindner
Asylwende
gesagt hat, hast du diesen Tweet gesehen von ihm?
Ich weiß gerade nicht, welchen du meinst. Ich habe auch keinen Twitter mehr.
Oh, ach stimmt, das meintest ja. Du, Queen. Nee, ich will den Tweet jetzt auch gar nicht zitieren, weil keine Werbung für den.
Ja.
Aber ich habe so eine Insta-Story gesehen. Okay, jetzt muss ich es ein bisschen zitieren, um den Witz zu erklären. Yeah. Aber es war todlustig. Ich habe so eine Insta-Story gesehen von Kindler. Der Tweet fing irgendwas an mit wir müssen, es darf kein Denkverbot beim Thema Migration geben oder Junge, so.
Was ist Denkverbot?
Ja, ich denke auch immer dieses Wort Denkverbot. Es gibt einfach faktisch zu keinem Thema ein Denkverbot. Ja. Du kannst denken, was du willst.
Denk, was du willst. Es geht darum, ob du das in Hassrede umsetzt.
Ja, so ZB. Und der hat uns geschrieben, seine Insta-Story, es darf beim Thema Christian Lindner kein Denkverbot geben. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist voll langweilig, aber...
Ja, es funktioniert.
Ja, es hat mich heute Morgen am Flughafen richtig umgehauen. Ich habe mich so... Ich habe mit einem abgelacht, das kann man so sagen.
So einfach Big Brother, wo sind wir hier? So ja. Ganz ehrlich. Also ja, jetzt halt so Thema KI zum Beispiel, maybe one day, aber das ist so Erfindung von Problemen, um eine Lösung anzubieten. Mhm. Es gibt noch kein Denkverbot, dementsprechend.
Was heißt noch?
Es wird auch kein, ja, fair. So, aber dann musst du mir auch keine Lösung anbieten, um dieses Denkverbot zu umgehen. Wir haben kein Denkverbot. Denk, was du möchtest. Sei ein schlechter Mensch. Go ahead. So, niemand hält dich auf. Es geht halt darum, ja, wie du mit anderen Leuten umgehst.
Wir haben jetzt so die letzten 10 Folgen gefühlt über Landtagswahlen oder über Wahlen generell gesprochen.
Ja,
und wir sagen immer wieder das Gleiche. Und ich kann auch nicht mehr. Und ihr könnt wahrscheinlich auch alle nicht mehr.
Ja.
Aber irgendwie, es nimmt so viel von meinem Kopf ein. Und deswegen kann ich irgendwie auch nicht. Also es macht mich so fertig.
Ja.
Und da ist kein Platz für was anderes. Das tut mir leid.
Ich finde es auch so, ich meine, keine Ahnung, irgendwann ist es halt vorbei, aber es ist auch irgendwie nie vorbei, weil das ist halt ein Struggle und ein Kampf, den man immer führen muss. Und dann gibt es halt Leute, denen das nahe geht, die halt zum Beispiel direkt davon betroffen sind, die irgendwie davon betroffen sind, abgeschoben zu werden, die halt von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. So, denen geht das viel näher, als wenn sich so, ja,
Christian Lindner.
Wenn sich so Christian Lindner echauffiert über, ja, Asylpolitik oder was weiß ich. Aber ich habe schon das Gefühl, also auch gerade in dem Podcast irgendwie ist der Anspruch halt auch, der an uns rangetragen wird. Also wir haben jetzt keinen Bildungsauftrag, darüber haben wir auch schon mal geredet. Aber also wir sitzen ja hier nicht komplett alleine, sondern so haben schon irgendwie Leute.
Wir haben ein ganzes Team.
Ja, ein ganzes Team. Nee, wir haben zumindest Team-Bing, so eine, ja, unsere Chefin, die halt so, halt irgendwie so ist, Leute, Landtagswahlen, sprecht mal drüber, ne? Also keine Ahnung. Ich meine, honestly, ich habe manchmal Bock, über den dümmsten Scheiß zu reden.
Ja, ich auch.
Und ich glaube aber, dass wir das wieder machen können, wenn so ein bisschen die Landtagswahlen vorbei sind. Wir haben ja noch so Brandenburg jetzt am 22.09. Dann können wir das nochmal auseinander.
Und dann bin ich quatschen. Wieder, dann nimmt mich das wieder mit, dann ist wieder vorbei.
Ja.
Müssen es davor machen.
Und dann können wir nochmal gucken, worüber reden. Wir haben jetzt, wir hatten in der letzten Folge dieses Interview angeteasert und dann ist das nie passiert in der Folge.
Ja. Das ist so peinlich, finde ich. Das ist
ganz schlimm gelaufen. Aber wir haben es jetzt da.
Ja, wir haben es jetzt.
Ja, und ihr hört es auch jetzt.
Ja, ihr hört es jetzt.
Viel Spaß. Ernst.
Julia, du bist Stadträtin und Landtagskandidatin für Die Linke in Freiberg, hier in Sachsen. Und du setzt dich ein für Alltag, Bildung, zugänglicher gemacht werden. Und du bist Physikerin und setzt dich auch da dafür ein, so für den Abbau von Schwellen zum Zugang zu Wissen und Informationen. Und du bist gerade mal 27 Jahre alt, also in unserem Alter. Deswegen wollten wir mit dir gerne heute sprechen. Wir möchten nämlich gerne darüber sprechen, wie es ist, jung und linkspolitisch aktiv hier in Sachsen zu sein. Und darum direkt die erste Frage an dich. Wie ist es so? Also was machst du so? Wie sieht deine Arbeit aus?
Genau, das stimmt alles, so wie du das gesagt hast. Ich bin tatsächlich Physikerin. Ich habe angewandte Naturwissenschaft studiert und da hauptsächlich Physik gemacht. Und so wird man unter anderem zur Physikerin. Wie es so ist, hier links zu sein. Also es ist, glaube ich, schon anders als in Großstädten. Die Mentalität ist ganz anders, glaube ich, weil wir halt auch ganz andere Schlachten kämpfen. Wir kämpfen darum, dass Nahverkehr ausgebaut wird. In einer Großstadt wie Berlin ist einfach alles angeschlossen. Da träumen wir davon. Wir müssen halt auch Themen bedienen, die gar nicht so klassisch links und antikapitalistisch oder was sind, sondern wir kämpfen für ganz normale Bedürfnisse für Menschen. Manchmal trifft man halt auch Leute, die super negativ zu einem sind, also Leute, die richtig genervt von unserer Arbeit sind, und es bringt einen schon ins Zweifeln. Das kann passieren.
Merkst du da so einen Unterschied so in der Begegnung jetzt in deiner Arbeit mit jungen Menschen und älteren Menschen?
Ja, also diejenigen, die oft so negativ oder fast schon aggressiv begegnen, sind oft älter. Und jüngere Menschen haben tatsächlich auch oft gar kein Interesse, mit mir über Politik zu sprechen. Und dann bin ich natürlich auch selbstkritisch dabei und frage mich ja, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich die ansprechen, dass sie mit mir ihre Sorgen und Interessen teilen?
Also nochmal, du bist ja Physikerin, was ich persönlich sehr spannend finde, weil wenn ich mit Leuten über Politik spreche, dann sind das entweder Leute, die so aus der Geisteswissenschaft oder aus der Politikwissenschaft kommen. Und deswegen meine Frage, warum, also wie hast du dich für die Politik entschieden? Kam die Motivation aus der Physik? Kam sie aus dem Studienleben? Hattest du irgendwelche Ängste vielleicht für die Zukunft? Wo hast du dich sozusagen daran orientiert, dass du dir gedacht hast, okay, ich muss jetzt wirklich politisch aktiv werden?
Also es stimmt, dass viele von meinen KollegInnen, den NaturwissenschaftlerInnen, gar nicht so sehr an Politik interessiert sind. Oder das heißt, sie sind vielleicht interessiert, aber sie sind nicht aktiv. Ich glaube, das ist so diese Kritik, die man immer an sich selbst übt, weil wir sind oft sehr genau in unserer Arbeit. Wir müssen genau sein, sonst sind unsere Ergebnisse halt falsch. Und ich glaube, viele von meinen KollegInnen haben da sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Und dann denken die, ja, Politik habe ich jetzt noch nie gemacht, dann bin ich dafür vielleicht einfach nicht geeignet. Und da ist die Hürde, glaube ich, hoch. Und ich möchte eigentlich, dass ich andere inspiriere, gerade andere junge Frauen, die vielleicht auch in den Naturwissenschaften oder so sind, dass sie vielleicht auch in der Politik aktiv werden. Weil ich glaube, es braucht uns, weil viele Themen brauchen genau das, was wir jeden Tag machen, dass wir sehr kritisch mit unseren Ergebnissen sind, dass wir genau arbeiten, dass wir ja auch in die Zukunft schauen, dass wir genau kalkulieren und planen. Das sind alles Fähigkeiten, die man auch in der Politik brauchen kann. Genau, wie ich persönlich dazu gekommen bin, das war eher, glaube ich, zuerst eine private Motivation. Ich war so, in meinem eigenen Umfeld gab es halt auch so Rechtsruck und so eine Demokratiefeindlichkeit und sowas. Und ich fand das total schockierend und irgendwie dachte ich, jetzt musst du was machen, du musst jetzt hier aktiv werden. Und ich sag auch, dass so mein Wahlspruch Demokratie ist zum Mitmachen da. Und genau das mache ich halt jetzt. Ich mache jetzt mit.
Du meintest ja gerade eben, dass wenn du mit anderen jungen Menschen sprichst über Politik, du oft auf Desinteresse vielleicht stößt. Was hat das bei dir vielleicht, also wie kam das, dass es sich bei dir geändert hat? Du meintest auch gerade, dass du eben dachtest, du möchtest selber anpacken, aber was glaubst du fehlt vielleicht bei anderen jungen Menschen, dass eben vielleicht noch nicht dieser Impuls da ist, selbst anzupacken?
Ich glaube, dass junge Menschen hier das Gefühl haben, dass sie nichts bewegen können, dass das, was sie sagen, überhaupt keine Rolle spielt und dass niemand ihnen zuhört. Und ich glaube, dass das ungemein frustrierend ist und dann hätte ich auch keinen Bock. Ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock. Und wir wollen das ändern. Ich will das ändern, indem wir halt stärker junge Menschen einbeziehen, indem wir Jugendforen aufbauen, wo junge Menschen selbst gestalten können und deren Ideen halt auch Gehör finden. Wir haben Jugendparlamente hier in Sachsen, aber die haben unterschiedlich, je nach Kommune, unterschiedlich viel Stellenwert. Ist auch mehr so eine optionale Sache. Manchmal gibt es auch gar keine. Bei uns in Freiberg gibt es sowas. Und der Einzige, der da hinkommen muss, ist der Oberbürgermeister. Die Stadträte, wo ich ja dazu gehört, die können da kommen. Wir sind eingeladen, aber es ist jetzt in keiner Weise verbindlich. Und auch was dort beschlossen wird, ist für den Stadtrat nicht verbindlich. Ja, kein Wunder, dass da keiner mitmachen will, wenn keine wirkliche Wirkung erzielt wird.
Also deine Zielgruppe, sag ich jetzt mal, als Julia Richter von der Linken, würdest du sagen, das ist so junge Leute, also das ist so dein Ziel jetzt, die jungen Menschen ja politisch zu bewegen vielleicht?
Würde ich schon sagen, aber jetzt nicht ausschließlich. Ich möchte schon auch für alle Menschen da sein, gerade halt für Menschen, die vielleicht sonst nicht so gut repräsentiert werden, die das Gefühl haben, dass ihnen keiner zuhört. Das sind ja nicht nur junge Menschen, auch zum Beispiel ältere Menschen, die jetzt schon im Rentenalter sind. Ich glaube, die haben auch stark das Gefühl, dass niemand sich mehr für sie interessiert und dass sie mit einer schmalen Rente einfach nur da vor sich hinsiechen sollen, dass sie froh sein können, wenn sie noch nicht in der Pflege gelandet sind, denn in der Pflege sind bei uns die Lücken auch riesig, gerade im ländlichen Raum. Also klar, aus persönlichem Interesse bin ich für junge Menschen da, aber ich möchte eigentlich für alle Menschen da sein können.
Also so ein bisschen die Leute, die sich so vielleicht verlassen fühlen und irgendwie nicht zugehört fühlen. Anschlussfrage, ist dieses nicht gehört werden oder ignoriert werden oder Bedürfnisse einfach, die liegen gelassen werden, vielleicht ein Grund, warum jetzt auch zum Beispiel junge Leute so rechts wählen wollten für die Europawahl?
Ja, ich glaube, dass es das fördert, weil wenn dann Leute kommen und die haben einfache Antworten, ja, euch wird nicht zugehört oder ihr kriegt nichts, weil da MigrantInnen sind, die da was bekommen und ihr bekommt deshalb nichts. Also die spielen halt die Gruppen gegeneinander aus und ich finde das eine komplett unfaire und menschenfeindliche Politik. Und sich damit einzureihen, wenn das jetzt die CDU oder die FDP zum Beispiel mitmachen, finde ich komplett daneben. Und ich finde auch nicht, dass das irgendeinen freiheitlichen oder christlichen Wert vertritt.
Also politisch gesehen, was kann man sozusagen gegen die Rechte machen, wer halt nicht irgendwie rechte Politik mitmachen?
Ja, nee, also wir versuchen immer grundsätzlich alle Menschen anzusprechen und zu sagen, ja, wir können einfach eine bessere Gesellschaft schaffen, in der wir alle oder zumindest viele Bedürfnisse berücksichtigen können. Und ja, also dass die Menschen, die vielleicht was bekommen, jetzt nicht der Feind sind, sondern dass es denen oft genauso schlecht geht. Ich versuche immer an Empathie zu argumentieren, an Mitgefühl. So.
Bezüglich der Landtagswahl, wie geht ihr da jetzt vor? Wie versucht ihr da die Menschen konkret zu erreichen?
Ich kann so ein bisschen anekdotisch erzählen, was wir so gemacht haben jetzt. Also allein heute habe ich einen Stand gehabt an einem Supermarkt. Ganz normal, so ein paar Teilstand mit Sonnenschirm und ich versuche mal ein bisschen kreativer zu sein. Ich bringe immer so Zeug für Seifenblasen mit und mache dann da selbst Seifenblasen. Klingt lächerlich, aber tatsächlich hilft das. Immer wenn ich die Seifenblasen dabei habe, sind die Leute viel freundlicher zu mir, weil sie einfach, das bringt sie zum Lächeln und dann denken sie nicht an irgendwelche negativen oder gar aggressiven Äußerungen. Genau, und dann mache ich viele Sachen auch mit dem Jugendverband. Da haben wir zum Beispiel eine Seentour, da fahren wir an Seen in Sachsen verteilt, gerade auch im ländlichen Raum. Und da verteilen wir coole Sachen, Sonnenbrillen zum Beispiel oder Flaschenöffner. Und wir sind halt einfach da und ansprechbar, weil wir denken, wo könnten junge Menschen im Sommer, wenn es heiß ist, sein? Ja, am See zum Beispiel. Da gibt es auch eine Soziales-Tour, für die hatte ich jetzt persönlich leider nicht so viel Zeit, weil ich ja die Woche über arbeiten gehen muss. Und die haben das halt wochentags gemacht, dann ohne mich. Und eine Hochschultour, die an die sächsischen Hochschulen geführt hat und dort halt zielgerichtet die Studis angesprochen hat. Also wir haben wirklich versucht, zu den Menschen zu kommen und Sachen zu machen, die in deren Leben passen und denen halt auch gerade die Themen dort anzusprechen, die auch zu deren Leben passen. Wir wollen ja Politik für jeden passend machen.
Du meintest vorhin in einem Gespräch vorbereitend für diesen Küchentisch, dass die Linke jetzt mal gucken muss, ob sie die Hürde schafft, so ein bisschen, hoffentlich. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass das auf jeden Fall sehr krass und beunruhigend ist, weil die Linke halt schon eine stärkere Präsenz hatte, vor allem in Sachsen. Und da habe ich gefragt, was ist denn passiert? Also wie kann das sein, dass die Linke nicht mehr Teil sein wird?
Also ich bin hoffnungsvoll, ich bin positiv, ich glaube, dass wir die 5%-Hürde schaffen, aber die Umfrageergebnisse sehen gerade zugegebenermaßen nicht so gut aus. Genau, was ist passiert? Wir hatten eigentlich immer so den dritten Platz von den Parteien im Landtag. Wir haben die drittgrößte Fraktion gestellt und jetzt kann es sein, dass das nicht so bleiben wird. Das ist sehr schade. Was ist passiert? Ich glaube, dass wir oft Trends von der Bundespolitik abbekommen, gegen die wir gar nicht so viel machen können. So allgemeine Stimmungen. Und dann hat sich halt unsere Bundestagsfraktion zerlegt und es ist nur noch eine Gruppe. Das ist natürlich sehr bitter für unseren Wahlkampf hier. Und ich kann das auch verstehen, dass die Leute dann sagen, sind die denn überhaupt fähig, wenn die sich miteinander zerstritten haben. Aber ich glaube, dass der Konflikt schon vorher existiert hat und dass er jetzt sozusagen dadurch ja gewissermaßen ein Ende gefunden hat und dass wir jetzt wieder zusammenstehen können und uns wieder mehr um Inhalte kümmern können, anstatt um irgendwelche Streitigkeiten.
Okay, aber was zu jetzt sagen wir, okay, ist das vorbei sozusagen? Wir haben vielleicht das Schlimmste überstanden, so. Für die Zukunft, was kann die Linke denn machen? Also, was kann sie besser machen? Wo strebt sie hin? Wo siehst du da irgendwie die Linke hingehen? Idealerweise.
Also, wir können intern Dinge besser machen, auf jeden Fall. Wir können besser miteinander kommunizieren und auch Kräfte besser einteilen. Das wird sich dann auch nach außen zeigen, wenn wir dann insgesamt mehr Kraft einfach haben, was zu machen. Dann, wir dürfen, egal ob wir die Wahl gewinnen oder verlieren, dürfen wir natürlich nicht die Präsenz verlieren. Wir müssen trotzdem noch am Stand stehen, wir müssen trotzdem noch da sein und wir müssen einfach hoffen, dass wenn wir das machen, dass die Leute dann sehen, okay, diese Wahl hat die Linke nicht gut abgeschnitten, aber sie machen trotzdem noch weiter, dann kann ich sie jetzt für den Bundestag nächstes Jahr zum Beispiel wieder wählen.
Du hast jetzt ganz oft gesagt, dass ihr wirklich vor Ort halt versucht, die Leute anzusprechen. was natürlich für so junge Leute, glaube ich, der Ort ist, irgendwie, wo man sich informiert, ist halt irgendwie das Internet. Hat die Linke, würdest du sagen, hat die irgendwie eine gute Internetpräsenz? Ist es irgendwas, was ihr versucht zu bespielen? Ist es irgendwas, was ihr aktiv sagt, das machen wir nicht? Ist es ausbaufähig? Wie schätzt du das ein?
Also wir machen das schon, wir haben das natürlich auch im Auge und ich glaube, wir haben auch viele kreative Leute, die das auch wirklich gerne und mit Freude machen. Aber natürlich kann man auch immer ausbauen und ich glaube halt, dass es auch super viel Zeit frisst und vielleicht noch nicht bei allen so viel Wertschätzung bekommt, dass man diese Zeit halt auch, ne, einsetzen kann und dass Leute vielleicht auch dafür bezahlt werden, das zu machen. Deswegen glaube ich schon, dass wir danach zulegen können.
Als letzten Punkt, da ist jetzt einfach eine sehr plumpe Frage, aber wo spielt da der Osten mit rein?
Das spielt total mit rein, weil ich glaube, die Struktur hier ist anders. Also ich habe auch sehr viel ländlichen Raum, gerade so in meinem Wahlkreis. Das ist Freiberg, die größte Stadt, die ist 42.000 Einwohner ungefähr groß. Und sonst geht mein Wahlkreis von der Autobahn A4 bis zur tschechischen Grenze ins Erzgebirge. Das ist eine riesige Fläche und das ist ein Problem, das wir überall in Sachsen haben, dass wir halt schon ein Flächenland sind und dass wir infrastrukturell aber nicht so ausgebaut sind. Und das hängt auch noch damit zusammen, dass es früher DDR war und jetzt ein vereinigtes Deutschland ist, schon seit über 30 Jahren. Und man merkt es halt immer noch, dass Sachen hier noch nicht so weit vorangeschritten sind. Und damit meine ich nicht gesellschaftlich. Im Osten sind die Menschen genauso cool, wie sie im Westen sind, wirklich, ich schwör's. Aber wir haben halt Nachteile einfach dadurch, dass wir infrastrukturell zurückgeblieben sind. Wir müssen beim Breitbandausbau richtig zulegen, wir müssen beim Nahverkehrsausbau richtig zulegen, wir müssen mit den regenerativen Energieformen richtig zulegen, wir haben Probleme im medizinischen Bereich, Ultrafachkräftemangel, gerade auf dem Land. Und das hat alles damit zu tun, weil damals, mit dem Beitritt zur Bundesrepublik halt, viele von den volkseigenen Betrieben, die wurden halt enteignet und das hat super viel Arbeitslosigkeit gebracht und das hat auch dazu geführt, dass viele Menschen im Osten, die vielleicht in Spitzenpositionen waren, vielleicht zu Recht oder vielleicht auch zu Unrecht aus diesen Positionen entfernt worden sind. Das heißt, Menschen im Osten sind komplett unterrepräsentiert in Gremien und auch beim Lohn und in der Rente. Und das hat alles damit zu tun. Und ich wusste das nicht, als ich ein Kind war, ja. Und erst seit ich jetzt so Politik mache, ist mir das alles so klar geworden und habe ich das auch gelesen an Statistiken. Und ich bin ja, wir alle sind in ein Deutschland reingeboren und dass das immer noch so krass nachwirkt, ist einfach, manchmal denke ich, das kann ja gar nicht sein, dass das Gefälle so stark ist.
Wünschst du dir so vielleicht für den Osten, für Sachsen und für die Landtagswahlen?
Also ich wünsche mir für die Landtagswahlen jetzt erstmal, dass auf jeden Fall alle demokratischen Fraktionen wieder in den Landtag einziehen, nicht nur für unsere linke Fraktion, sondern auch für die SPD und für die Grünen, weil das wird ein grausamer Landtag, wenn wir da nur BSW, die AfD und die CDU drin haben. In welcher Weise repräsentiert das unser Land? Gar nicht. Da sind ein Haufen Menschen dann überhaupt nicht in der Politik repräsentiert und das geht so nicht. Und es macht mir auch Sorgen, dass dann Rückschritte passieren mit Sachen, die wir eigentlich schon geschafft haben, dass sie dann einfach wieder über Bord geworfen werden. Ja, für mich wünsche ich mir, dass ich am 1. September dann einfach zufrieden sein kann mit dem Wahlkampf und dem Jahr, das ich jetzt hatte. Ich weiß das seit letzten August, dass ich für den Landtag kandidieren werde und dass ich einfach mit mir und meinen Anstrengungen und Bemühungen unabhängig vom Wahlergebnis einfach zufrieden sein kann. Ich habe alles gemacht, was geht und dann bin ich hoffentlich einfach glücklich, egal wie das Wahlergebnis am Ende aussieht. Und für den Osten wünsche ich mir, dass wir diese Lohnlücken und diese Lücken in der Repräsentation endlich schließen können. Und das ist wieder eine Aufgabe für ein ganzes Jahrzehnt, mindestens.
Ja, danke, Julia.
Danke auch von mir.
Nochmal danke, Julia. Diesmal wirklich. Fand es sehr, sehr cool. Und das war sehr bereichernd. Und es war, ich fand, das Interview hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Keine Ahnung, es war ein bisschen kämpferisch. So.
Ja, ich
sie fand, hat so eine Ansage gemacht.
Ja, Julia fand ich auch richtig cool.
Ja.
Und es hat auch richtig Spaß gemacht, das Interview zu führen.
Und wir sprechen nochmal mit mehr Leuten am 20.09.
Genau, das wird wieder sehr aufregend. Und zwar, was daran sehr besonders ist, es wird wieder ein Live-Podcast. Das heißt, ihr könnt auch wieder kommen, wie in Erfurt und Chemnitz auch. Aber dieses Mal ist es in Berlin und
In der Taz.
Und wir wissen durch unsere Spotify-Statistiken, dass, keine Ahnung, 30% oder so der HörerInnen kommen aus Berlin.
Ja, also kommt mal.
Also kommt mal vorbei. Ist kostenlos in der Taz. Ja. Und 20. September.
Wir beenden unseren Live-Talk mit einem Konzert.
Zwei Konzerten.
Ja, mit zwei Acts. Einmal
Automatisch.
Und einmal Agatha is Dead.
Sehr cool.
Yes, also checkt sie schon mal aus auf Spotify.
Ja, lernt schon mal die Texte am besten.
Ja,
das macht sehr Spaß.
Und kommt rum. Und in dem Talk sprechen wir mit zwei Mitgliedern von einem Kollektiv hier in Berlin, das heißt Staub zu Glitzer. Und mit zwei von einem anderen Kollektiv, das heißt Jewish Solidarity Collective. Und ja, wir wollen so ein bisschen mit denen quatschen über
politische Arbeit, antifaschistische Arbeit,
antirassistische Arbeit
und Kunst.
Genau, und halt eine wichtige Verbindung zwischen so, ja, Theater, Kunst und halt Aktivismus. Warum muss das, warum gehört das zusammen eigentlich?
Ja.
Wo ist da die Verbindung?
Das verraten wir noch nicht, das erfahrt ihr dann.
Da müsst ihr einfach vorbeikommen.
Ja.
Es wird richtig cool, promise. Bitte kommt.
Holt alle eure Freundinnen mit ran,
ja, bitte. Ja, wie gesagt, kostenlos. Es gibt eigentlich alle Tipps in dem Link in der hier in Beschreibung. Den, ja. Und sonst 17:30 Uhr Einlass, 18 Uhr geht's los, 20.09. Maya und ich sind da.
Ja, ihr könnt sogar Fotos mit uns machen. Wir können Tattoos auf eurem Arm unterschreiben, die ihr euch dann tätowiert.
Ja, eine Sache, bevor wir die Folge vielleicht noch beenden. Also nicht bevor wir sie vielleicht beenden, sondern
ja.
Eine Sache, bevor wir diese Folge beenden, ist, dass am 28. September für diejenigen, die in Berlin sind oder nach Berlin reisen können, eine Demo veranstaltet wird. Und in dieser Demo geht es um das Mahnmal, das Denkmal für ermordete Sinti und Roma in Berlin. Ja, also die Demo findet an der Scheidemannstraße statt, das ist gegenüber vom Reichstagsgebäude. Und es wird schon sehr lange demonstriert. Es geht nämlich um den Erhalt von diesem Mahnmal, von diesem Denkmal. Denn da soll eine S-Bahn-Linie durchgebaut werden. Und dieses Denkmal soll entfernt werden.
Ganz kurze Frage, geht es explizit um die ermordeten Roma und Sinti während des Holocaust?
Oder? Ja, genau. Ja, sie versuchen das schon sehr lange zu retten. Und das wäre cool, glaube ich, wenn so viele wie möglich kommen können. Am 28. September um 16 Uhr in Berlin am Reichstagsgebäude in der Scheidemannstraße. Diese Folge hört ihr übrigens am Sonntag.
Ja, sorry dafür. Das ist
Absicht.
Absicht.
Denn Maya, wie gesagt.
Ja, ich bin heute vor 2 Stunden in Berlin angekommen. Anne schneidet es jetzt zack, zack in 2 Tagen.
Ja, ich bin morgen auch nicht da. Ich bin in Frankfurt. Ich war noch nie in Frankfurt. Doch! Einmal auf der Buchmesse. Aber
ich finde,
das zählt nicht, weil es war so Buchmesse. Ich habe nichts von Frankfurt gesehen.
Ja,
werde. Und das will ich jetzt ändern.
Ich wünsche euch ein schönes Restfrühstück oder so.
Ja.
Und einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns am
20.
September, Berlin in der Taz.
Um 17:30 Uhr.
17:30 Uhr.
Ja, danke, Maya.
Danke, Anne.
Und danke an die Taz Panther Stiftung.
Den Katerfrühstück.
Ist dein Podcast?
Der Taz Panther Stiftung. Bis dann, Leute.
Ciao.